Nach über 5 Jahren und fast 440 Verhandlungstagen sind heute im Münchner NSU-Prozess die Urteile verkündet worden. Die Hauptangeklagte, Beate Zschäpe, wurde dabei wegen 10-fachen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Die 4 anderen Angeklagten bekamen Haftstrafen zwischen 2,5 und 10 Jahren. Wie bewerten Sie nun das Urteil? Welche Bedeutung hat dieses Urteil für die Hinterbliebenen und für die Aufarbeitung rechtsextremen Terrors hierzulande? Diskutieren Sie mit und rufen Sie an in Berlin 30 20 00 40. Im Studio begrüße ich dazu 2 Gäste, den Autor und Regisseur Michael Ruf, der mit dem Theaterstück NSU Monologe für Aufsehen sorgte, und Olaf Sundermeier. Er ist Journalist beim RBB, Publizist und Extremismus-Experte. Herr Sundermeier, Sie haben diesen Prozess in München intensiv mitverfolgt. Wie empfinden Sie jetzt dieses Urteil? Eine gewisse Erleichterung kommt auf?
Na, was ich bemerkenswert finde, ist die besondere Schwere der Schuld, die man bei Frau Zschäpe erkannt hat. Das ist sicherlich etwas, was auch bei den Opferfamilien ankommt. Dieser Richterspruch konnte nichts anderes leisten, als die Frage von Schuld oder minderer Schuld oder möglicherweise Unschuld von Frau Zschäpe und ihren Beate Zschäpe und ihren Mitangeklagten klären, die ja auch zu 10 Jahren Haft im Fall von Ralf Wohlleben oder auch zu 3 Jahren Jugendstrafe im anderen Fall verurteilt wurden. Das ist eine ganz entscheidende Frage, was die Schuld angeht, was dieser Prozess nicht leisten konnte. Und das wurde auch sehr deutlich. Nach diesen 5 Jahren ist nun mal die ganzen Fragen, die sich auch die Hinterbliebenen stellen. Ist es tatsächlich nur ein Terrortrio gewesen, diese These? Der hängt im Prinzip niemand mehr ran. Das Netzwerk, das rechtsextremistische Neonazi-Netzwerk, in dem zum Beispiel Ralf Wohlleben stark verankert ist, der sehr viele Freunde zum Beispiel in Dortmund hat, wo ja mit Mehmet Kubaschik auch ein Opfer des NSUs erschossen wurde. Diese Fragen zu dem rechten Terrornetzwerk konnten dort nicht beantwortet werden. Und ich denke, dass das die Hinterbliebenen auch noch weiter umtreiben wird.
Michael Ruf, Sie kennen viele Hinterbliebene der NSU-Opfer persönlich. Was empfinden Sie Ihrer Meinung nach jetzt die Menschen nach der Urteilsverkündung?
Also ich denke, dass es ein sehr schwieriger Tag für die Hinterbliebenen war. Elif Kubaschik, also die Witwe von Mehmet Kubaschik, hat ja schon in den letzten Monaten gesagt, zum Prozess zu kommen ist nicht leicht auszuhalten. Kerem Şimşek, der Sohn von Enver Şimşek, meinte gestern in einer Pressekonferenz, er könne nicht abschließen, solange Mitwisser frei herumlaufen. Ich bin enttäuscht, meinte er auch. Dennoch ist es wichtig, an dem heutigen Tag, glaube ich, nicht nur über die emotionale Betroffenheit der Hinterbliebenen zu sprechen, sondern wenn wir jetzt auch an die letzten 5 Jahre, an diesen NSU-Prozess in den letzten 5 Jahren denken, nochmal dran zu erinnern, dass die Hinterbliebenen durchaus auch als aktive Protagonisten in Erscheinung getreten sind. Dies insofern, dass sie eben als Nebenkläger aufgetreten sind, sich von Nebenklageanwälten haben vertreten lassen und, wie mein Vorredner schon erwähnte, hier eben zahlreiche Fragen gestellt wurden. Fragen wie, warum wurde mein Mann, mein Sohn, mein Vater ausgewählt? Wer waren die Unterstützer? Wer hat den Tatort ausspioniert? Was ist die Rolle von V-Männern? Und all diese Fragen wurden tatsächlich nicht ausreichend aufgeklärt.
Olaf Sundermeier, gehen Sie so weit zu sagen, dass in diesem Prozess doch nicht alles aufgeklärt werden sollte?
Es wurde die Frage der Schuld von Frau Zschäpe geklärt. Das ist das Wesentliche, was dort geklärt wurde. Über dieses Terrornetzwerk um Menschen, die sich radikalisiert haben in der Vergangenheit, ist hier überhaupt nicht die Rede gewesen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Der Kopf der rechtsextremistischen Szene in Dortmund, der lange Zeit der führende Neonazi dort in der Stadt war, hat zu dem Zeitpunkt des Mordes an Mehmet Kubaschik circa in einer Wohnung 300 Meter vom Tatort entfernt gewohnt. Er ist persönlich bekannt mit Ralf Wohlleben, auch mit diesem Netzwerk aus Thüringen, das immer noch enge Kontakte in diese Stadt unterhält, die selbst eine ausgeprägte rechtsextremistische Szene hat. Ich bin in dieser Wohnung gewesen und habe ihn gefragt, ob nach dem Mord überhaupt ermittelt wurde in seine Richtung, ob die Polizei ihn überhaupt vernommen hat, und er hat mir diese Frage mit Nein beantwortet. Und da wird im Prinzip in dieser Situation wird das ganze Dilemma deutlich. Es werden Leute erschossen, unabhängig voneinander. Die Polizei tappt im Dunkeln, keine Verbindung herstellen, stellt sich aber überhaupt nicht die Frage nach einem möglichen rassistischen Tatmotiv, ermittelt nicht in der rechtsextremistischen Szene, die zum Beispiel am Tatort Dortmund, aber auch in Nürnberg, in Rostock, sogar in Kassel dort stark ist, und zwar in räumlicher Umgebung der jeweiligen Tatorte. Und da haben sie sich von Anfang an so viele Fragen aufgeworfen, die das Gericht einfach in diesen 5 Jahren nicht beantworten konnte.
Heute wurden in dem Münchner NSU-Prozess die Urteile verkündet. Wie bewerten Sie diese Urteile? Diskutieren Sie mit, rufen Sie an in Berlin 30 20 0040. Angelika Becker ruft uns an. Ich grüße Sie ganz herzlich. Hallo.
Ja, ich grüße Sie auch. Ja, ich bin der Meinung, dass der Dame viel mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird als
Beate Zschäpe, meinen Sie?
Den Opfern und so, wissen Sie. Und dass da Einspruch erhoben wird, das war ja völlig klar von dem Anwalt. Und sie hat dann noch wieder Aufmerksamkeit für die nächsten Jahre. Und das ist etwas...
Mit anderen Worten, es ist ziemlich viel schiefgelaufen aus Ihrer Sicht bei diesem Prozess.
Das ist... Ja, ich meine auch die ganzen Hintergründe, ne? Mhm. Das ist ja dasselbe, Frau Becker, wo nicht nachgehakt wurde.
Mhm. Frau Becker, ganz herzlichen Dank, dass Sie angerufen haben. Michael Ruf, Sie kennen, wie gesagt, viele Hinterbliebene der NSU-Opfer. Welche Hoffnungen hatten die vor dem Prozess oder im Verlauf des Prozesses? Also haben Sie mehr Wert darauf gelegt, dass nicht nur die gerechten Urteile gesprochen werden, sondern ihm, dass diese Sache aufgeklärt wird?
Also das Strafmaß tatsächlich, also ob jetzt ein paar Jahre mehr oder weniger, war tatsächlich nicht die oberste Priorität gewesen für die meisten Hinterbliebenen, sondern die Beantwortung der vorhin genannten Fragen, das ist eben, was die Hinterbliebenen bis heute umtreibt. Gestern hat es Gamze Kubaschik nochmal in der Pressekonferenz ausdrücklich formuliert. Sie hat gesagt, Zitat, ich werde mein gesamtes Leben mit quälenden Fragen leben müssen. Der Schmerz wird uns bis zum Tod begleiten. Sie sagte auch, es gab 100%ig Helfer, die jetzt aber davon gekommen sind. Und diese Hoffnung, ja, man muss es leider wiederholen, einer umfassenden Aufklärung, übrigens auch ein Aufklärungsversprechen, was ja von Bundeskanzlerin Merkel eben auch formuliert wurde, auch was die Helfer und Helfershelfer angeht, wurde nicht erzielt.
In dem Prozess seien viele Sachen bewusst unterschlagen worden. Das sagte auch der Anwalt von Angehörigen der NSU-Opfer, Mehmet Daimergüler, nach der Urteilsverkündung.
Also wenn es um die Frage ging, welche Rolle spielten eigentlich V-Leute und Geheimdienste, wie groß ist der NSU wirklich, wer sind die Helfershelfer? Ja, jedes Mal dann, wenn diese Fragen aufkamen und man dem Staat gefährlich nahe kam, hörte halt die Aufklärung auf.
Olaf Sundermeier, also bewusste Auslassung, bewusste Unterschlagung?
Na, der Verfassungsschutz hatte überhaupt gar kein Interesse daran, irgendwie bei der Aufklärung dieses Terrornetzwerkes, und ich spreche ganz bewusst von einem Terrornetzwerk und nicht von einem Terrortrio, mitzuhelfen. Da ging es nur um die Vertuschung eigener Fehler und auch darum, eigene V-Leute zu decken. Das kennen wir aus anderen Bereichen auch, beispielsweise aus der organisierten Kriminalität oder auch von anderen Extremisten, ob das jetzt Linksextremisten sind oder Islamisten, dass der Staat grundsätzlich immer Interesse hat, die eigenen Informanten und auch V-Leute zu decken. Das ist hier in besonderer Weise so gewesen. Ich möchte aber noch mal etwas zur Opferperspektive sagen. Das hat ja die Hörerin gerade angesprochen. Das ist das ganz Wesentliche. Wenn wir uns zurückerinnern an den linken Terror der RAF, da sind uns immer die Opfer vergegenwärtigt. Martin Schleyer, Ponto, all diese großen Namen, Buback, die hat man vor Augen, wenn man an den RAF-Terrorismus denkt. Wenn man an den Rechtsterrorismus des NSU denkt, dann sieht man die Täter und nicht die Opfer. Und da brauchen wir ein bisschen eine Umkehrung der Wahrnehmung, und ich hoffe auch, dass dieser Prozess jetzt nach dem Urteil anläuft, dass man sagt, wir schauen mehr auf die Opfer als auf die Täter. Das finde ich zwingend erforderlich, nicht nur um den Menschen, um den Hinterbliebenen zu helfen. Ich glaube, das ist auch für die in ihrer Wahrnehmung etwas ganz Entscheidendes, sondern um uns auch einfach in die Opferperspektive zu begeben, die sehr viel wesentlich ist als die Täterperspektive. Perspektive. Denn mit einer Sache hat Beate Zschäpe zusätzlich Schuld auf sich geladen. Sie hat in dem gesamten Prozess nicht dazu beigetragen, dass dieses tatsächliche Terrornetzwerk weiter erhellt wird. Sie hat nichts über weitere Mittäter und Informanten gesagt und damit lädt sie für mich weitere Schuld auf sich. Und für mich ist einer der persönlich spannenden Fragen, wie sie es aushalten wird, mit dieser Schuld zu leben in Zukunft.
Michael Ruf, für Sie als Autor und Regisseur war das genau der Ansatz wahrscheinlich, ne? Die Perspektive der Opfer ins richtige Licht zu bringen mit Ihrem NSU-Monolog, mit dem Theaterstück, das Sie entwickelt haben.
Also ich kann dem nur zustimmen, dass die Täter, Täterinnen nach wie vor zentrale Mittelpunkt der medialen Aufmerksamkeit standen und stehen. Und deswegen haben wir den Ansatz gewählt, dass wir eben die Perspektive der Betroffenen ins Zentrum rücken. Wir haben uns für die Methode des sogenannten wortgetreuen Theaters entschieden. Also wir haben Interviews geführt und haben dann diese Interviews lediglich gekürzt, verdichtet, nichts hinzuerfunden, auch sprachlich die Ausdrucksweise der interviewten Personen beibehalten, gerade weil eben die mediale Berichterstattung eben immer fehlerhaft gewesen war.
Wir haben eine Kostprobe von Ihrer Aufführung, das ist die Aussage von Adile Şimşek, das ist die Frau des NSU-Opfers.
Am Anfang habe ich der Polizei vertraut. Knapp einen Monat wurde ich jeden Tag verhört. Mein Bruder genauso. Schönwald war ruhig. Und Vögeler, ein beängstigender Mann. Groß gebaut, wie ein Rüpel. Sehr gemein. Vielleicht hat er es aufgetragen bekommen. Sie haben die Wohnung Stück für Stück durchsucht. Unsere Schränke, die Wäsche von Enver. Sie haben alles hingeschmissen. Wir waren sehr im Schock. Meine Mutter ist in Ohnmacht gefallen. Jeden Tag gab es ein Verhör. Ich konnte noch nicht einmal um meinen Mann trauern.
Herr Ruf, das ist erschütternd, dieser Bericht, das ist ganz klar. Das klingt auch danach, als ob die Opfer hier ja systematisch zu Tätern gemacht werden sollten.
Die Opfer wurden tatsächlich zu Tätern gemacht und das kann man eben jetzt nicht nur in einem Mordfall, sondern bei allen migrantischen Opferfamilien sehen. Die Ermittlungen wurden auf Grundlage rassistischer Vorurteile durchgeführt. Also es wurde zum Beispiel ein politischer Hintergrund, PKK, als Mordmotiv gesehen. Es wurde von Ehrenmord als Mordmotiv gesprochen. Der Klassiker war, dass immer wieder Drogengeschäfte vermutet wurden, Glücksspiel oder mafiöse Verbindungen wurden vermutet innerhalb der Opferfamilien. Und als all diese Ermittlungen dann ins Leere liefen, wurden sogar die ausbleibenden Ermittlungserfolge von leitenden Polizeibeamten ethnisch kodiert gewertet. Also es wurde davon gesprochen, dass es eine Mauer des Schweigens gäbe, als gäbe es einen türkischen Schweigekodex. Und diese monaten, teils jahrelangen Ermittlungen gegen die Familien hatten natürlich eklatante Folgen. Im Falle des Dortmunder Mordfalls beispielsweise wurde innerhalb von 2 Wochen wurden 3 Wohnungsdurchsuchungen, 2 Untersuchungen der Fahrzeuge und 2 Untersuchungen des Tatorts, des Kiosks durchgeführt. Die Untersuchungen sind sogar bis in die Türkei gemacht worden. Und alle Anhaltspunkte, dass man eben Richtung einer rassistischen Tat und rassistischer Täter hätte ermitteln können, wurden leider nicht aufgegriffen.
Wie bewerten unsere Hörer das heute ausgesprochene Urteil im NSU-Prozess in München? Marie-Louise Webbs oder Webbs, ich grüße Sie ganz herzlich. Soll ich das Englisch aussprechen oder Deutsch?
Nein, das ist Norddeutsch.
Okay. Also Ihre Meinung bitte.
Ja, ich habe eine Frage, die mich also so sprachlos oder fassungslos macht. Warum der Staat, die Bundesrepublik Deutschland, für meine Begriffe so wenig Interesse daran hat, dass das wirklich komplett aufgeklärt wird, beziehungsweise auch die Angehörigen der Opfer Antworten auf Ihre Fragen bekommen.
Das richte ich sofort weiter an unseren Experten Olaf Sundermeier. Ganz herzlichen Dank, Frau Webbs.
Frau Webbs, ich muss gleich am Anfang Ihnen widersprechen. Also ich stelle nicht fest, dass der deutsche Staat kein Interesse daran hat, heute heute kein Interesse daran hat, diese Mordserie vollumfänglich aufzuklären. Die Bundeskanzlerin hat mit dem Auftritt bei dieser Trauerfeier im Berliner Dom da sogar eine Art Staatsräson rausgemacht, hat den Leuten vollumfängliche Aufklärung versprochen. Der kann man jetzt einfach nicht nachkommen, weil das nicht mehr geht, weil anfangs in den ersten Jahren einfach die eklatanten Fehler gemacht wurden, die Herr Ruf gerade auch bezeichnet hat, aus rassistischen Vorurteilen der Polizisten hin oder her, ja oder nein, das vermag ich gar nicht so zu beurteilen. Ich kann aber auf jeden Fall dazu beurteilen, dass die Polizei es damals nicht getan hat, das rassistische Tatmotiv überhaupt ins Kalkül zu ziehen, dass sie gleich nach den Tatbegehungen dort konsequent in alle Richtungen ermittelt hat. Das ist einfach nicht geschehen. Und diese Fehler aus der Vergangenheit, das zeigt auch dieser Prozess in München, sind jetzt nicht mehr bei aller Bereitschaft und bei allem Interesse, diese Mordserie konsequent aufzuerklären. Das können sie nicht mehr einholen. Das ist etwas, da wird man mit leben müssen. Ich vermute sehr, es gibt natürlich eine Menge auch Kollegen, Journalisten, die an verschiedenen, es gibt zivilgesellschaftliche Initiativen, die an verschiedenen Orten in Deutschland versuchen, dort hinterher zu recherchieren. In Dortmund weiß ich das sehr genau, in Nürnberg ist das der Fall, gerade auch in Köln am Fall Kolbstraße. Ich habe selbst mit ein langes Interview gemacht mit einem Mann türkischer Herkunft in Duisburg, der einen Anschlag überlebt hat und lange Zeit dachte, dass er ein NSU-Terroropfer sei oder nicht. Das ist bis heute nicht geklärt. Diese Fragen werden viele Fachleute sich weiter stellen. Solange Beate Zschäpe nicht vollumfänglich zur Klärung beitragen wird, glaube ich persönlich, das ist meine Vermutung, werden diese offenen Fragen endgültig nie beantwortet werden. Und nicht, weil der deutsche Staat das jetzt nicht mehr möchte, sondern weil er damals seinerzeit mit den Strukturen und mit den Leuten, mit denen man es damals zu tun hatte, überhaupt nicht dazu in der Lage war. Wir sehen jetzt bei Polizei und auch bei Justiz, dass man sehr viel sensibler umgeht mit möglicherweise rassistischen, fremdenfeindlichen Tatmotiven bei verschiedenen Straftaten. Das heißt aber nicht, dass eine Situation, wie die wir beim NSU erleben mussten, jetzt in dieser Form nicht noch einmal passieren könnte. Denn wir reden ja nicht nur über Morde, wir reden zum Beispiel über Banküberfälle und eine Serie von Banküberfällen einem rechten Terrortrio zuzuschreiben. Dazu gehört es schon sehr viel Verständnis über das Funktionieren der rechten Szene und das war seinerzeit bei den verschiedenen beteiligten Landeskriminalämtern einfach nicht vorhanden.
Michael, wie ist Ihre Einschätzung? Hat dieser NSU-Prozess das Land in irgendwelcher Weise verändert?
Nun, wie bereits erwähnt, war es ja so, dass die Hinterbliebenen ja sehr schnell gemerkt haben oder nach wenigen Jahren gemerkt haben, dass die Aufklärungsarbeit, die sie eben wünschen, nicht eintritt. Und somit ist aber einiges andere in dieser Zeit entstanden, indem sich die Hinterbliebenen zusammengetan haben mit verschiedenen zivilgesellschaftlichen Initiativen. Also die dann teilweise das versucht haben, was eben im NSU-Prozess nicht geleistet wurden. Ein bemerkenswertes Beispiel ist das Tribunal NSU-Komplex auflösen. Dieses fand im Mai letzten Jahres im Schauspiel Köln statt. Das war eine fünftägige Veranstaltung. 200 Aktivistinnen haben diese Veranstaltung über 1-2 Jahre hinweg organisiert. Und hier standen eben die Betroffenen und ihre Perspektiven im Mittelpunkt. Und hier wurde eben im Gegensatz zum NSU-Prozess, wo eben nach wie vor die Trio-These im Mittelpunkt steht, eine sehr umfängliche Anklage formuliert. Und durch solche Initiativen von entsprechenden Bewegungen, von entsprechenden politischen Akteuren, kann man jetzt diese Entwicklung nicht nur negativ sehen, sondern kann auch das Potenzial hier, was eine antirassistische Arbeit angeht, durchaus auch sehen.
Und nochmal ja trotzdem die Frage, darf jetzt ein Schlussstrich gezogen werden?
Nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall darf ein Schlussstrich gezogen werden, gerade in Bezug auf dieses Terrornetzwerk. Aber was mir an diesem Tag absolut zu kurz kommt, ist, wir haben vor 3 Jahren einen massiven Rechtsruck erlebt in dieser Gesellschaft, der eine ganz nachhaltige Sache ist, wo wir es hier mit den rassistischen und fremdenfeindlichen Einstellungen, die unserer Gesellschaft virulent sind, mit einer ganz anderen Bereitschaft zu tun haben, diesen Rassismus auch politisch und gesellschaftlich umzusetzen, als noch zu der Zeit, als das NSU-Terror-Trio, wenn es nur das Trio eben gewesen ist, diese Todesschützen dort unterwegs gewesen sind. Das heißt, das politische Klima, was wir jetzt aktuell haben, ist im Prinzip eins, das sich der NSU damals für heute gewünscht hätte, dass nämlich viele Leute ihren Rassismus einfach ganz, ganz konsequent artikulieren, auch auf die Handlungsebene bringen. Das Thema Alltagsrassismus ist nach meiner Wahrnehmung, der nicht betroffen ist, ein sehr viel größeres als noch vor einigen Jahren. Und ich kann mir noch sehr gut ein frühes und ausführlich langes Gespräch mit dem damaligen Vorsitzenden des NSU-Bundestags Untersuchungsausschusses erinnern. Der hat mir gesagt, wir haben es hier mit einer singulären, einzigartigen Mordserie zu tun. Aber das, was uns eigentlich in diesem Land einholt, sind die fremdenfeindlichen, sind die rassistischen Einstellungen, ist eine rechtspopulistische Bewegung, die da im Entstehen ist. Und wir reden jetzt...
Ihr nehmt auch zu.
Ich rede von 2013 und der Mann, das kann man ja offen sagen, das ist Sebastian Ederti, der in der Zwischenzeit in Ungnade gefallen ist, der auch persönlich einfach dort jetzt politisch nicht mehr aktiv sein kann. Er hatte recht, weil seit dieser Zeit, wenn wir diese 5 Jahre des andauernden NSU-Prozesses mal schauen, was in der Zeit politisch in und mit diesem Land passiert ist, über Pegida, über die AfD, über konsequente rassistische Straßenproteste, über flüchtlingsfeindliche Angriffe, dann ist es das für mich das eigentliche Thema, das man jetzt groß diskutieren muss hinter diesem Richterspruch heute in München.
Wie bewerten Sie das Urteil im NSU-Prozess? Darüber haben wir heute mit Ihnen diskutiert im Tagesthema hier im Kulturradio vom RBB. Vielen Dank dafür und vielen Dank an unsere Gäste, an den Autor und Regisseur Michael Ruf, der mit dem Theaterstück NSU-Monologe für Aufsehen sorgte, und Olaf Sundermeier, Journalist, Publizist und Extremismus-Experte. Vielen Dank.